NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. September 1829. Der Geburtstag des deutschen Malers Anselm Feuerbach.
Glaube mir, nach 50 Jahren werden meine Bilder Zungen bekommen und sagen, was ich war und was ich wollte.
Das schreibt Anselm Feuerbach am Ende seines Lebens. Erfüllen wir ihm den Wunsch zum 180. Geburtstag und geben wir einigen seiner Bilder Zungen. Zum Beispiel die von Bettina Baumgärtel, Direktorin im Museum Kunstpalast in Düsseldorf.
Also wir sehen hier Iphigenie am Meeresstrand. Sie blickt aufs Meer, sie blickt ganz verloren, ganz traurig in das Bildinnere hinein. Und wir sehen sie sozusagen ganz standfest an einem Felsen gelehnt. Der Himmel ist bewölkt und ja, die ganze Stimmung ist sozusagen melancholisch.
So melancholisch wie Feuerbach selbst. Sein Künstlerleben war ausgemalt von einer Sehnsucht, verstanden zu werden. Als Maler, der in den klassischen Idealen und Figuren das ewig Menschliche sichtbar machen will.
Es ist nicht so sehr die eigentliche Erzählung, die er durch Goethe gekannt hat, Iphigenie auf Tauris, sondern es sind Fragestellungen als Mensch. Er fragt sich ganz übergreifend, wie Menschen aus dem Gefängnis ihres Menschseins, ihres Daseins auf einer Insel sich befreien können. Das ist das, was ihn eigentlich an der Figur interessiert.
Die Figur wirkt so steinern wie der Fels, an dem sie lehnt. Ebenso der Himmel. Nur das Meer schimmert hellblau.
Er sagt uns, dass zwar der Körper gefangen bleibt, aber dass die Seele hinausgreifen kann, weit übers Meer hinweg fliegen kann und sich befreien kann. Also die Träume und die Ideen sind die, die frei sind beim Menschen.
Frei, das will Feuerbach auch sein und bleibt doch ein Leben lang gefangen in der klassischen Welt seiner Eltern, auf einer alten Insel inmitten einer modernen Kunstwelt. In seinem Buch Das Vermächtnis, das seine Stiefmutter nach seinem Tod veröffentlicht, schreibt er düster:
Meine Geburt ist, wie mir scheinen will, für mich als ein vierfaches Unglück zu betrachten. Einmal, dass ich überhaupt geboren wurde und als wahrhaftige Künstlerseele das Licht der Welt erblickte. Dann aber, weil mein Vater ein deutscher Professor war, dessen Sinn und Geist damals ein klassisches Kunstwerk erfüllte, über das er seinerseits ein klassisches Buch schrieb, so wurde mir recht eigentlich die Klassizität mit der Muttermilch eingetränkt.
Man hat ihm eigentlich immer zu verstehen gegeben, du bist wirklich gut. Und er war tatsächlich auch jemand, der in der Schule super war. Er war sich seines Talents sehr bewusst und ist sehr gefördert worden. Also man hat ihm schon sehr früh diese Idee eingepflanzt, ich bin wirklich ein besonderer Mensch.
Er hielt sich schon für genial.
Das sagt auch Eckhard May, Kölner Kunsthistoriker und Fachmann für Feuerbach.
Es gibt ja doch sehr deutliche Äußerungen von ihm, noch in Düsseldorf geäußert, wo es heißt, jene sind Maler, du aber bist Künstler.
Es gibt auch deutliche Äußerungen über seine Lehrjahre an der Düsseldorfer Malerschule.
Mit fröstelndem Unbehagen betrat ich das erste Mal die hässlichen Räume der Düsseldorfer Akademie. Außer dem gewöhnlichen Geruche, der allen öffentlichen Anstalten eigen ist, war hier noch etwas Besonderes, Feuchtes, Moderiges, was ich nur mit dem Ausdruck akademischer Luft bezeichnen könnte.
Selbst wenn man sie später abstößt, diese frühen Jahre, sie sind die prägendsten in jedem Leben, nicht? Und so war Düsseldorf eben doch für ihn eine ganz wesentliche Stufe gewesen.
Darin sind sich der Kölner und die Düsseldorferin einig, Bettina Baumgärtel.
Also Düsseldorf war die erste wichtige künstlerische Station für ihn. Er hatte ja Zeichnungen geschickt nach Düsseldorf an Schadow und an Lessing, dem wichtigsten Schüler Schadows. Und beide reagierten sehr unterschiedlich. Schadow hat gleich erkannt, dass er ein großes Talent war und schrieb auch zurück und sagte, also hier ist ein Mensch, der muss Künstler werden. Lessing dagegen sagte, ach, lass ihn doch erstmal das Gymnasium fertig machen und dann kann er immer noch Künstler werden.
Der Fürsprecher Schadow setzt sich durch und erntet vom Wunderkind alles andere als Dank.
Sie überwerfen mit anderen gehört von Anfang an zu seiner Disposition.
Schadow hat er dann sehr schnell auch kritisiert.
Ein lebensmüder, kranker, barscher Mann. Mit feinem, scharf geschnittenen Profile, stets seitwärts gesenktem Kopfe. Als Maler war er eine Null.
Er wollte was Feuriges, er wollte das Nonplusultra.
Das zeigt auch eines seiner ersten Selbstporträts. Verwegen guckte ein junger Mann aus dem Bild. Das Kinn hat er abgesenkt, der tiefe, feurige Blick lässt den Betrachter nicht los. Feuerbach hat die Schönheit und Eleganz eines Musketiers, doch die Energie eines Stiers vor dem Angriff.
Sieht ein bisschen aus wie James Dean, also diese Genialität des Jugendlichen, des Zornigen fast. Das ist eine Haltung, die natürlich dieses jugendliche Wollen und Aufbegehren etwas widerspiegelt, also am Anfang seiner Karriere.
Aber er war eben auch ein sehr sensibler Künstler, sehr weich und melancholisch und in seiner Suche nach der Vollkommenheit auch immer wieder frustriert.
Also er wird in diese Meisterrolle hineinstilisiert. Und die will er auch ausfüllen, nur die Realität, die Lostiche der Wirklichkeit, nicht? Die holt ihn immer wieder ein. Er kommt nicht in dem Maße zu dem Erfolg, zu der Anerkennung, wie er es selbst erwartet.
Denn als Genie hat Feuerbach von Beginn an den Anspruch, auch als solches behandelt zu werden. Auf andere wirkt das äußerst arrogant.
Es ist also ein Schema in seinem Leben, hohe Forderungen zu stellen, dann abgesenkte Angebote zu bekommen, diese auszuschlagen und dann wieder eben zu versinken in der Larmoyanz, dass er nicht genügend Anerkennung findet.
Feuerbach flieht nach Antwerpen, flieht nach Paris, flieht nach Karlsruhe.
Man muss sich zurückflüchten zu den alten Göttern.
Immer vor der Kritik an seiner Kunst, die auf moderne Zeitgenossen anachronistisch wirkt.
Eine Klassizität, die auf menschlich Wahres und Großes gerichtet war. Die denn auch nicht verfehlte, mein Leben zu einem hoffnungslosen Kampfe gegen meine Zeit zu gestalten.
Gegen eine Zeit, die bereits die Impressionisten entdeckt, mit ihren sprühenden Farben und flirrenden Augenblicken, die sie so subjektiv und flink festhalten. Feuerbach komponiert langsam und perfekt. Sein Auge gehört den verstaubten Idealen. Seine Helden sind die alten Meister.
Er wollte strenge, erhabene, ewige Kunst.
Kunst für Kopf und Herz.
Wir leben in einer bösen, bösen Zeit der Halbbildung. Weil die Güte und Größe der Seele, der Hebel der alten Kunst, keine Geltung mehr haben.
In der bösen Welt gilt Feuerbachs Kunst nicht viel. Und das macht den Meister selbst so böse, dass er seine Werke auch mal eigenmächtig hinrichtet, wie die Versuchung des heiligen Antonius.
Letzteres Bild zerstörte ich selbst. Vor Wut, dass es so dumm beurteilt wurde. Ich habe es später sehr bereut.
Dann endlich findet Feuerbach sein geistiges Zuhause. Rom. Die ewige Stadt, die künstlerische Wiege der verehrten Meister und Heimat seiner großen Liebe.
Dort, wo er dann auch sein Atelier hatte, sah er in einem Fenster diese Schustersfrau mit einem Kind in einem Rahmen, im Fensterrahmen stehen, wie ein Bild, wie ein gemaltes Bild. Und das hat ihn momentan wirklich ergriffen. Das war sozusagen die Objektivierung einer Vorstellung von ihm, wie die Verlebendigung, nicht die Versinnlichung eines Ideals.
Die Frau, eine Erscheinung von geradezu imponierender Hoheit, mochte Mitte der 20 sein. Eine Last von dunklen Haaren umrahmte die strengen, von einem melancholischen Ausdruck gemilderten Züge, deren Schnitt von der reinsten römischen Abstammung zeugte.
Die Frau heißt Anna Risi, doch in die Kunstgeschichte geht sie nur mit ihrem Kosenamen ein.
Das ist Nanna.
Nanna wird zum Modell seines Lebens. 28 Mal soll er sie abgebildet haben, meist als antike Gestalt. Sie ist die Iphigenie in Düsseldorf. Und sie ist auch in Köln, auf einem Bild im Wallraf-Richartz-Museum.
Ja, es zeigt eine junge Frau, ganz still, voller Einfalt, voller Strenge. Ja, es ist eine relativ herbe Schönheit, muss man sagen, mit einem starken Wangenzug und einem Willenskinn, aber zugleich mit einem etwas niedergeschlagenen, verweilenden Blick, der gleichsam ziellos vor sich hin sieht.
Zielstrebig bindet Feuerbach die Frau an sich, die ihn nicht nur in ihrer Schönheit überragt.
Er ist ihr menschlich näher gekommen, nicht nur als Künstler, und hat sie verwöhnt und ist eine Lesung mit ihr eingegangen.
Trotz Mann und Kind lässt sich Nana auf Feuerbachs Avancen ein. Sie werden ein Paar. Die stille Schöne und das verkannte Genie. Doch die eifersüchtige Realität zerstört den Traum. Nana geht. Und Feuerbach erfährt, dass menschliche Beziehungen eben anders sind als antike Ideale. Sie sind meist nicht für die Ewigkeit.
Sie brannte durch mit einem Engländer nach Süditalien. Und das war eine der herbsten Enttäuschungen. Einmal mehr wieder in seinem Leben, die er durchmachen musste.
Die private Enttäuschung reiht sich ein in eine Kette von künstlerischen Ablehnungen. Auch wenn Feuerbach hier schmerzverliebt übertreibt.
Jeder Akkord, den ich anschlug und von dem ich annahm, dass er richtig und rein sei, ist zum Missklang geworden, so wie er über das Atelier hinausging.
Feuerbach wird sehr wohl ausgestellt, aber die Anerkennung erreicht eben nicht die Dimension, die sich das selbsternannte Genie erträumt.
Einer, der dauernd produziert unter höchster Anspannung und dann nicht die Bestätigung bekommt, die er eigentlich erwartet und meint, verdient zu haben, der fällt aus den höchsten Höhen in die tiefsten Tiefen. Und das exerziert er permanent durch.
Feuerbach will einfach nicht verstehen, warum die Leute seine wahre Größe nicht anerkennen, wo er doch so fleißig, so begabt, so handwerklich perfekt und leidenschaftlich malt.
Ja, ich glaube, weil es eine kalte Leidenschaft war. Er wirkt einerseits angespannt, ekstatisch. Auf der anderen Seite wirken aber viele seiner Bilder wie festgefroren, wie formalisiert, in eine Strenge eingespannt, die gerade des Lebens verlustig geht.
Sein eigenes Leben verliert Anselm Feuerbach mit 50 Jahren. Auch eine Professur in München stellt ihn nicht mehr zufrieden. Er will immer noch mehr. Aber sein Körper nicht. Kunsthistoriker Eckhard May resümiert.
Er hat ein Leben voller Anspannung, voller hochgemuter Ideale, voller hehrer Ziele und zugleich sich immer abgearbeitet an den Wirklichkeiten, den Nicklichkeiten, wenn man so will, eben des finanziellen Unterhalts. Sehr unstet, mit sehr vielen Reisen, permanenten Wechsel. Und auf der anderen Seite war er nun nicht gerade ein Herkules. Er war ein relativ kleiner Mann, der sich an sich selbst verzehrte. Und ich meine, sein Tod ist ja bezeugt. Es war ein Herztod, ein Herzschlag, der ihn in Venedig ereilte.
Am 4. Januar 1880 und kurze Zeit später kommt dann der ersehnte Durchbruch. Seine Stiefmutter veröffentlicht das biografische Buch Das Vermächtnis und die Deutschen entdecken einen Mann, der mit seiner Künstlerbiografie exemplarisch wird. In seinem Grübeln, Wollen, Schaffen und vor allem in seinem Scheitern. Eine klassische Tragödie, der Künstler, der es sterben muss, um berühmt zu werden. Zum 100. Geburtstag, heute vor 80 Jahren, eröffnet in Berlin eine große Retrospektive. Anselm Feuerbach hat es geschafft.
1929 war er endlich historisch geworden und sozusagen als historische Größe für das 19. Jahrhundert eingesetzt. Das heißt, er war schon klassisch abgelegt. Er war gleichsam in das Peak.
Ganz so, wie er es immer wollte und wie er es vorhergesagt hat.
Glaube mir, nach 50 Jahren werden meine Bilder Zungen bekommen und sagen, was ich war und was ich wollte.
Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Erdenberger an Anselm Feuerbach, der am 12. September 1829 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über die Schloss- und Klosteranlage El Escorial bei Madrid.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.